Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSum Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Unser heutiger Gast ist einer der profiliertesten strategischen Köpfe der Marketingwelt. Von O2 über die Deutsche Bank bis hin in die Geschäftsleitung bei Swiss Life Asset Managers hat er bewiesen, dass er Marken nicht nur kommunikativ, sondern tief in der Unternehmensstatik verändern kann. Er versteht den CMO als Dirigenten, holt das Beschwerdemanagement direkt ins Marketing und baut aktuell radikal externe Agenturen ab, um mit KI eigene interne Kreativität zu entfesseln. Wie man Transformation im Maschinenraum großer Unternehmen umsetzt, besprechen wir heute. Herzlich willkommen, Tim Alexander, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, du hast ja schon alles verraten. Also was kann ich da noch erzählen?
Ja, ich glaube einiges. Ich würde ganz gerne direkt einsteigen in eins deiner philosophischen Credos. Mensch im Zentrum, Human Centricity ist ein riesiges Schlagwort, was du häufig benutzt, häufig auch öffentlich auf LinkedIn kommunizierst. Und ich habe das fairerweise selbst erleben dürfen, als du damals in der Deutschen Bankrolle das erste Mal bei uns in der Agentur warst. Hast du dir gewünscht, dass du mal das ganze Team kennenlernst? Und als ich gefragt habe, das ganze Team, hast du gesagt, das ganze Team. Da hatten wir einen sehr vollen Konfi und du hast wirklich mit den Menschen interessiert gesprochen, die gefragt, was sie so umtreibt, auch nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Und nachdem du weg warst, so das halbe Stündchen, da hattest du alle Menschen für dich gewonnen durch deine zugewandte Art und dein ernsthaftes menschliches Interesse und dass du gezeigt hast, die Menschen sind dir wichtig und schwuppdiwupp waren alle Fans und haben echt sich gefreut, für euch arbeiten zu dürfen, weil sie wussten, das ist jetzt nicht so ein Typ mit geliehener Macht, der die ausspielt, sondern der meint es ehrlich und der ist wirklich interessiert, hat Lust, was zu verändern. Was macht diese persönliche, menschliche Führungsphilosophie mit der Performance und der Kultur in deinen Teams aktuell?
Also ich war mal vor, also schön, dass du die Beobachtung so hier geteilt hast.
Ja.
Und das ist ja nicht irgendwie ein Spiel oder was ich mir ausgedacht habe, um irgendwie an mehr Performance zu kommen. Es liegt schon in mir selbst. Ich freue mich, mit Menschen zu arbeiten. Ich interessiere mich auch dafür. Und ich glaube auch, ein guter Marketier muss sich auch für die Menschen interessieren. Und das habe ich dann zur Philosophie gemacht. Habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, ja. Human First, weil ich halt glaube, dass man genau an Menschen anfangen muss. Und muss, nicht nur, weil es mir Spaß macht und auch mir Freude macht, sondern auch an den anderen. Anfang jeder Kette, jeder Entscheidung zu setzen. Und ich habe festgestellt, in den fast 25 Jahren, die ich jetzt beruflich aktiv bin, dass es zwar viele sagen, aber nicht immer alle tun. Mhm. Und das Interesse schon am Azubi, an Leuten, die dann etwas dazu beitragen, aber ehrlicherweise auch das Interesse, die Organisation so umzubauen. Das mache ich gerade in meinem neuen Job wieder mal, nämlich wirklich an dem Kunden radikal auszurichten. Dafür brauchst du natürlich auch ein bisschen Mut, ein bisschen Kraft, auch ehrlicherweise ein Mandat. Und das durfte ich in den letzten Jahren auch immer tun. Und dadurch wird dann nachher die Performance besser. Aber es ist nicht, um die Performance besser zu machen, sondern am Ende tatsächlich den Menschen besser zu verstehen. Das beginnt immer ganz am Anfang.
Okay, spannend. Human first, da kommt ja auch AI second. Jetzt bist du in der Finanzwelt gewesen, die letzten Jahre und auch jetzt wieder. Wie passt das in die zahlengetriebene Finanzwelt rein?
Dass der Mensch zuerst setzt?
Dass der Mensch zuerst kommt, nicht die Zahl.
Naja, weil ich, wie gesagt, glaube, dass wenn wir Dinge bewegen wollen und ich meine, wir sind ja in einem Business, wo etwas da passieren soll, also Aktivierung am Ende des Tages auslösen soll. Und dann brauche ich natürlich auch das genaue Wissen, wie der Mensch sich verhält, was kann ich denn tun, damit quasi auch Aktivitäten auch ausgelöst werden. Und die Finanzindustrie ist genau das Gleiche. Ich brauche am Anfang erstmal das Verständnis, der tiefen Insight. Und vielleicht machen da so zwei, drei Dinge, die ich da so getan habe, auch bei der Deutschen Bank zum Beispiel, aber jetzt auch neu bei Swiss Life, nämlich wirklich zum Beispiel den Menschen in Form von dem Beschwerdemanagement, die am Menschen am besten verstehen, weil die kümmern sich nämlich genau immer dann, wenn alles dann kaputt gegangen ist, darum, das zu lösen, aus dem Keller. Und die waren ja wirklich im Keller untergebracht, in das Marketing zu bewegen, auf die 32. Etage, um von dort aus dann quasi mitzugestalten. Das heißt, jede Marketing-Aktivität, jede Marketing-Maßnahme begann mit einem Gespräch, was ist gut, was ist schlecht an dem Produkt, mit den Leuten, die es am besten können, weil sie sich mit den Menschen, unseren Kunden auseinandersetzen. Und das ist zu einmal der Philosophie geworden, aber das heißt ja auch, da muss man was in der Organisation verändern. Das war gar nicht so einfach, wobei das, wie gesagt, immer die Kellerkinder waren und später wollten sie dann alle haben, weil sie verstanden haben, was da für ein Wert da drin ist. Okay. Und jetzt bei der Swiss Life, wenn ich das auch als Beispiel machen darf, habe ich die Kommunikation mit dazu bekommen. Das heißt, nicht nur Marketing, sondern auch Communications. Mhm. Und mein Büro befindet sich halt in der Kantine. Also ich habe mein Büro dort hingelegt, das ist ganz lustig, genau da anliegend, weil da sind ja die Menschen. Da verstehe ich Narrative, da verstehe ich, was gerade passiert. Da ist mein Kunde der Mitarbeitende, den ich genau verstehen möchte. Und von daher würde ich sagen, ist Finanzindustrie oder Versicherungsgeschäft oder Fondsmanagement, am Ende geht es alles darum, nämlich den Menschen besser zu verstehen und daraus dann quasi Handlungsoptionen abzuleiten. Das tue ich Tag und Nacht.
Ja, also ist total spannend, dass Kultur halt in unterschiedlichen Branchen auch ähnlich funktioniert.
Absolut. Ja, ja, die Kultur ist das, was am Ende des Tages der Dreh- und Angelpunkt ist. Nur nicht jeder Marketier hat Kultur für sich als Werkzeug verstanden. Ja. Das habe ich bei der Deutschen Bank gelernt, weil da war die Kultur natürlich sehr schwierig, so wie wir es am Anfang vorgefunden haben. Mhm. Und wie verändert haben wir am Ende des Tages eigentlich den Kunden in den Mittelpunkt stellen, den Menschen quasi besser zu verstehen und dann miteinander zu arbeiten auf Augenhöhe. Das sind die Veränderungspunkte. Klingt gleich, ist aber nicht so leicht gewesen.
Genau, also lässt sich auch lässt sich leicht immer behaupten als Lippenbekenntnis, Augenhöhe, aber gar nicht so leicht ernsthaft herzustellen.
Ja, ja. Ja, das nächste, ich meine, wenn ich da am Plaudern bin, dann ist natürlich dann der Mitarbeiter der nächste Teil der Kette. Ne? Und das, was du erzählt hast in der Agentur, so haben wir das ja bei uns auch im Unternehmen gemacht. Ja. Und eine meiner liebsten Funktionen ist da als, ich sag mal, der Vorstand von dem Mitarbeiterbeirat zu sein. Also auf dem Mitarbeiterbeirat nicht aus betrieblichen Gründen, sondern wirklich zu verstehen, was passiert denn gerade in der Organisation und was kann ich da besser tun. Weil man findet ja selbst, irgendwann mal blinde Flecken, die man nicht mehr so genau sieht, Nachlässigkeiten, Dinge, die man schon immer so gemacht hat. Aber Mitarbeiter, wenn sie eine Chance haben, dir Feedback zu geben, dann sind die brutal ehrlich. Und das baut sich erst auf, wenn man sich immer wieder trifft, miteinander spricht und genau solche, nenne ich immer Gremien, Abläufe, organisatorische Funktionen aufzubauen, da beginnt, glaube ich, auch Transformationsmanagement, was Marketing ganz gut steht, auch für die Zukunft.
Ja, und ich fand auch imposant, insbesondere bei der Deutschen Bank, das Thema psychologische Sicherheit, dass die Menschen ernst genommen wurden und auch keine Angst hatten zu versagen und eine gewisse Ehrlichkeit hatten, auch in ihrer Kleidung. Und als ich das erste Mal jemanden gesehen habe mit so 7/8-Hose, Birkenstocks, offenen Birkenstocks ohne Socken und so einem Karo kurz am Hemd, da habe ich dann verstanden, dass das wirklich ernst gemeint ist bei
die
euch.
Die Kultur hat sich verändert.
Und ja, schöne Grüße, Serge, du weißt, dass ich dich meine. Fand ich super spannend und das zeigt, dass das ernst gemeint ist und das glauben und sehen auch die Menschen an.
Ja.
Aber du musst jetzt nochmal, bevor wir gleich mal einsteigen, was Swiss Life Asset Managers genau macht und was ich bei dir dann kaufen kann, musst du nochmal deinen Weg erzählen, denn der ist ja super spannend. Du hast in der Schweiz mal angefangen irgendwann, ich glaube in Regensburg studiert, wenn ich mich nicht total irre, und bist ja dann mit CMO der Deutschen Bank einer der wichtigsten CMOs des Landes auch gewesen. Wie bist du da hingekommen und wie kommst du jetzt in die Schweiz?
Kommst du in die Schweiz? Also ich habe einen Schweizer Pass und einen deutschen Pass. Das erklärt schon mal, warum ich immer zwischen Deutschland und Schweiz hin und her in meinem Jobleben gependelt bin. Tatsächlich auch bei der Deutschen Bank 10 Jahre hin und her gependelt bin.
Wow.
Ich fange mal nicht ganz, ganz früh an, aber so das Wichtigste von jeder Station, weil man ist ja das als Persönlichkeit, was einen so über die Jahre dann begleitet hat und was man gelernt hat. Ich habe tatsächlich von der Pike aus Werbung studiert. Als Auszubildender bei Gray im Kopierkeller unten damals die Booklets gebunden. Das war meine erste Station. Und von daher also wirklich von der Pike auf Werber gewesen, dann studiert. Übrigens Pforzheim war die Hochschule. Das war damals, und ich glaube, ich auch heute immer noch eine tolle Adresse, um dann auch Betriebswirtschaft als quasi als Fundament da drauf zu legen. Weil ich bei Gray damals, wenn ich nicht vergessen, den ersten Tag reingekommen bin und dachte, wow, das bin ich, das gefällt mir. Und das wollte ich dann halt wirklich auch mal weitertreiben. Und dann hatte ich die Chance, immer liebevoll weitergegeben zu werden. So sehe ich das im Nachhinein. Oder irgendwo eine Chance immer zu ergreifen. Das war einer meiner ersten Stationen, waren bei Daimler damals Smart einzuführen. Ja. Dort habe ich gelernt, wie so ein Konzern funktioniert, ehrlicherweise. Und hatte auch Freude daran, so ein Konzern zu bewegen. Ist nicht immer so ganz einfach, politische Winkelzüge zu verstehen, aber fürs Gute dann quasi einzusetzen. Dann einer der nächsten Stationen war bei Gray in der Werbeagentur. Da bin ich wieder zurück quasi, da wo ich mal meine Ausbildungszeit verbracht habe. Und habe dort dann verstanden, wie wirklich Marke funktioniert. Dann bei Saatchi in der Agentur, wie Kunden ticken. Das war so die Love Brand Company, die verstanden hat, wie Insights gehen. Und dann bin ich relativ bald auf Telekommunikationsseite gekommen. Das waren sehr viele Jahre bei O2. Power of Brand. Das heißt wirklich, wie funktioniert ein Branding? Das war ganz interessant, weil die Produkte waren genau gleich. Wir haben sie dann in diese blaue Welt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, mit diesen Blasen und Franz Beckenbauer und so.
Ja.
Das war damals, ja, das war legendär, ist schon heute schon Weihnachten, weiß nicht, ob der eine das noch weiß. Aber das war dann einfach nur eine andere Brandwelt und du konntest die Produkte A besser verkaufen und ein Value generieren. War irre. Irre Zeit, Marktwachstum ohne Ende, der Deutschen Telekom geklaut und der Vodafone, also das heißt nur Angreifermarke. Bei der Swisscom in der Schweiz habe ich dann nochmal gelernt, wie man zusammenarbeitet. Da kommen alle diese ganzen Elemente her, die ich vorhin schon angefangen habe. Angstfreie Räume schaffen, gemeinsam am Tisch sitzen, wie geht denn Scrum und so. Alles das habe ich dort quasi auch sehr demokratisch gelernt, weil die Schweiz auch nur eine andere Art des Arbeiten hat, was so ein bisschen sehnsuchtsmäßig ist, wenn der eine oder andere Deutsche über die Schweiz nachdenkt. Können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen diskutieren. Da habe ich ganz viel gelernt, wie man miteinander umgeht und was man tut, damit am Ende des Tages auch alle hinter der Entscheidung stehen. Und es keine, ich sage jetzt mal, Opposition mehr gibt, sondern alle am gleichen Strick ziehen. Ja, und dann kam die Deutsche Bank in mein Leben und das hat ganz viel Transformationsmanagement gebraucht, kulturverändernd. Und dort habe ich natürlich dann auch schon gelernt, viel schneller zu reagieren. Also das heißt, alles das, was jetzt heute so AI uns nochmal beschleunigt, mindestens mal, wie funktioniert das denn, habe ich sicherlich in der Deutschen Bank aber im schnellen Zyklen zu denken und zu arbeiten und dann auch wirklich reaktionsstark zu sein in der Echtzeitwelt. Naja, dann bin ich jetzt wieder zurück in der Schweiz, weil, wie gesagt, ist meine Familie, da bin ich zu Hause bei der Swiss Life. Und dort habe ich jetzt die Chance, Marketing und Kommunikation zusammenzuziehen und das auf der Geschäftsführerebene. Das heißt, also tatsächlich auch mitverantwortlich zu sein als Organ, was mir auch nochmal einen ganz neuen Blick auf die Dinge bringt.
Ja.
Und Communications dann auch nochmal ein bisschen was anderes ist wie Marketing, wobei auch dort konvergiert alles gerade. Also das heißt, alles gehört mit allem zusammen und sich da durchzunavigieren, das ist so meine Aufgabe.
Wow, und Swiss Life Asset Management oder Asset Managers ist ja nicht die Versicherung, sondern ist, glaube ich, der Vermögensverwalter der Versicherung. Das heißt, ist es im Wesentlichen B2B oder habt ihr auch einen B2C-Arm?
Es ist B2B im Kern, aber ehrlicherweise laufen wir gerade genau in die Richtung Business to Consumer oder Business to Business to Consumer. Zum Beispiel in Frankreich kannst du Fonds- und Pensionslösungen auch direkt kaufen auf der Online-Plattform. Mhm. Ist ein European Champion, weiß man nicht, der größte Immobilienentwickler Europas.
Wow.
Das bis hin, dass ich nie wusste, dass die Deutsche Bank, also eins der Gebäude, der Swiss Life gehörte und ich da jahrelang schon drin saß. Okay. Das weiß man nicht so, da ist das Geld angelegt aus dem Versicherungsgeschäft. Und die Idee ist eben halt, dieses Geschäft zu stärken, weil das wächst. Versicherungen bewegen sich kaum noch im Marktanteil. Das kann man gut machen, das kann man auch perfekt machen. Aber wenn es darum geht, wirklich, wie schaffen wir, dass wir noch größer werden und dementsprechend das Geld anlegen, ist das Asset Management einer der Wachstumsquellen. Und dort bin ich in der Geschäftsleitung und verantworte Marketing, Kommunikation gesamthaft.
Cool. Wir können auf jeden Fall das Schweiz- und Deutschland-Thema jetzt vorziehen. Ich hätte das eigentlich für hinten weiter, aber das würde mich natürlich total interessieren. Was ist kulturell unterschiedlich? Also wahrscheinlich drei Sprachen ist das eine. Aber was macht die Arbeitsweise? Wie sind die Leute anders drauf?
Na, es sind ja nicht nur drei Sprachen, sondern das Schweizerdeutsch ist, da hast du dann nochmal eine zusätzliche Sprache, die du verstehen musst. Nein, also ich fange mal an mit dem tatsächlich diesem Bild, dass wir als Deutsche ja die Schweiz so als Sehnsuchtsort, ich sag mal momentan, mindestens mal deklarieren, weil die Schweiz eins gemacht hat, was ich bis heute faszinierend finde, nämlich sie hat Traditionen bewahrt, ohne alt zu sein. Das heißt, das, was die Schweiz ausmacht, nämlich natürlich Demokratie, natürlich auch Kantone zu verstehen, also das heißt, in kleinen dich zu Hause zu fühlen, aber vor allen Dingen auch in der Diskussion in die Debatte zu gehen, das hat sie nicht angelsächsisch über den Haufen geworfen, sondern hat es quasi in die Neuzeit gebracht. Und ich finde, das eine oder andere hätten wir auch nicht unbedingt in Frage stellen müssen in Deutschland und vor allen Dingen, wenn es um Qualität und Pünktlichkeit geht, um Genauigkeit, das ist ein riesen USP, wie wir es so schön in unserer Sprache sagen, also ein Differenzierungsfaktor zu anderen Märkten, anderen Ländern. Und das hat die Schweiz sehr, sehr gut bewahrt und trotzdem daraus Kraft geschöpft. Und dann gibt es noch einen ganz fundamentalen Unterschied, das ist tatsächlich Demokratie. Alles wird halt abgestimmt. Abgestimmt heißt, es ist eine Riesendebatte, das macht einen auch nicht schnell. Das heißt, alles wird diskutiert tatsächlich am Tisch. Dann stimmt man ab und so habe ich das auch bei der Swisscom gemacht. Also bis hin zum Auszubildenden, der mitstimmen durfte, Hand hoch.
Okay.
Dafür mich dagegen. Und dann hat man eine Entscheidung erwirkt. Ja. Und die Entscheidung ist dann auch nicht mehr in Frage zu stellen. Und das ist dann der nächste Unterschied. Nicht nur das Bewahren, sondern auch, dass da wirklich an einem Strick ziehen. Es gibt dann keine Opposition mehr. Und ich habe so oft in anderen Jobs erlebt, wo dann irgendeiner dann doch nochmal sagt, naja, haben wir zwar entschieden, aber. Mhm. Und genau das ist der Unterschied, die Konsequenz. Also zuerst das Zulassen von verschiedenen Ideen, ehrlicherweise auch Lagen und dann das wirklich gemeinsam entscheiden und dann stellt man sich hinter der Mehrheit, hinter die Mehrheit. Das fand ich wahnsinnig, versuche ich heute immer in meinen Jobs möglich zu machen. Und manchmal habe ich auch noch nicht recht, dann entscheidet die Mehrheit auch ein anderes und dann musst du dich auch dem beugen.
Ja, das gehört auch zur Konsequenz dazu. Ja.
Das gehört dazu. Bringt aber eine wahnsinnige Power in so ein Unternehmen und ehrlicherweise auch gerade Marketing braucht ja dann auch die Klarheit. Und das habe ich sehr, sehr gerne aus der Schweiz in alle meine Jobs gebracht und freue mich jetzt, das wieder so zu erleben und das macht einen stark. Ehrlicherweise, das Gemeinsame, dann am Ende Entscheidungen gefällt werden und dann alle dahinter stehen.
Spannend. Wir kommen jetzt gleich nochmal auch zum Thema Klarheit und Transformation, das du ja auch jetzt bei der Swiss Life mit reinbringst. Du sprichst häufig davon, auch in der Presse, dass der CMO vom reinen Sender zum Ökosystemarchitekten werden muss. Und wir kommen jetzt gleich nochmal im nächsten Blog so ein bisschen auf das, was du umbaust aktuell. Was verbirgt sich hinter dieser Systemarchitektur und was hast du in den ersten 100 Tagen so als radikalsten Schritt vorgenommen?
Ich habe mich in die Kantine gesetzt, das hat schon mal sehr viele Fragezeichen bewegt, aber das war ja nur symbolisch, schon noch ein bisschen mehr. Naja, also fangen wir mal mit dem Architekten an. Also ich glaube, dass eben halt früher ein Marketier, ein CMO, hat sicherlich das kreative Produkt verantwortet. Mhm. Also im Sinne von, wie stellen wir uns denn draußen dar und machen die Dinge hübsch und schön.
Ja.
Das reicht aber heute halt nicht mehr aus. Denn ich habe ja gar nicht mehr, ich sag mal, die Medien, um so ein schönes Bild eindeutig durchzudrücken. Können wir auch nachher nochmal ein bisschen drüber diskutieren, sondern ich muss eine Vielzahl von hyperpersonalisierten Kanälen am Ende des Tages quasi orchestrieren. Ja. Und dort, und das ist meine Philosophie, kommt immer noch auf das an, was da rauskommt. Aber vor allen Dingen, wie kommt man denn dahin? Also in der Echtzeit, tausende Kanäle personalisiert mit einer AI, auch das können wir gleich diskutieren, die auch noch personalisiert Kreationen ausliefern kann, kann ich gar nicht mehr eins zu eins überprüfen, wie eine große Copy, wie es früher war. Mhm. Und deswegen ist unsere Aufgabe es, ein Operating Model zu bauen, also ein Arbeitsmodell, das quasi diese Vielzahl von Aufgaben tatsächlich streamlined und ermöglicht. Mhm. Das heißt, also vom Zuhören, vom Kunden, ob es jetzt Beschwerdemanagement ist oder ob es digitale Twins sind, die man hat und durch den Salesforce quasi Kanal kommen und weiß, ach, schon mal, die müssen wir hier alle ansprechen, bis hin zu Delivery of the Creation, dann tatsächlich das Messen, das ist ein Ablauf, End-to-End-Ablauf, den ich etablieren muss, organisatorisch einsetzen muss, aber dann auch die Prozesse binden muss. Und das ist Architekturaufgabe, die früher mal entweder so einfach gegeben worden ist, vererbt, das ist die Abteilung und die muss dann so übernehmen, oder kam dann irgendwie ein Berater von McKinsey, der hat dir irgendwas aufgemalt. Ich glaube, das ist die Verantwortung von jedem Marketingverantwortlichen. Also das heißt, wirklich sich damit auseinandersetzen, wie baue ich denn diese Organisation, dass sie realtime-fähig wird.
Ja.
Und die zweite Architektur ist tatsächlich das, was wir vorhin mit Kultur beschrieben haben. Nämlich, wenn dann da Individuen arbeiten in so einem Ablauf, dann brauchen sie ja Freiheit, entscheiden zu können.
Ja.
Und da darf ich keine Angst haben, wenn ich auch mal einen Fehler mache. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, Angst vor Räume. Das heißt, ich brauche eine Befähigung von den Mitarbeitenden, aber auch eine Selbstermächtigung. Mhm. Denn ich kann nicht mehr Freigabeschleifen bis zum CEO nach oben und nach unten bewegen.
Ja.
Wenn ich tausende von Copies habe, wenn ich direkt reagieren muss, wenn der Kunde was schreibt und am Ende des Tages natürlich auch dieses System dann auch wirklich zu ermöglichen. Und das ist die zweite Architektur, die ich schaffen muss. Also eine Kultur des Vertrauens, eine Kultur der schnellen Entscheidungen und quasi auf dem möglichst niedrigsten Level.
Ja.
Das heißt also wirklich da, wo gearbeitet wird, wird auch die Entscheidung fallen. Und das Dritte, ich brauche eine ganz klare Marke. Also das heißt, ich brauche eine, nenne ich das jetzt so ein Ordnungsprinzip, dass jeder auch die Entscheidung treffen kann im Sinne der Marke, weil wir arbeiten am Ende des Tages nach einem Bild draußen, auch wenn es viele kleine Entscheidungen sind. Und das wiederum führt dazu, dass ich natürlich sehr, sehr klar wissen muss, okay, was steht die Marke, was sind die Versprechen, wie stellt sie sich dar, verknüpft mit der Geschäftsstrategie, weil sonst gibt es einen Verhau.
Ja.
Und das alles, also in der Echtzeitwelt, von der Kultur über die Marke bis natürlich hin zu den Abläufen, Prozessen, das ist die Aufgabe, so wie ich sie sehe, für einen modernen Marketier und Kommunikationsverantwortlichen.
Spannend, viel zu tun auf jeden Fall, vermute ich.
Das hört ja nie auf. Das ist so, ich sage mal, das ist wie, wenn man ein Kinderzimmer aufräumt. Ja, das, da fängst du vorne an und dann musst du hinten wieder aufräumen. Ja. Und genau das ist die Aufgabe, die hört halt tatsächlich nie auf, weil auch Kultur sich natürlich verändert und dauerhaft quasi da dran zu bleiben ist. Nee, also das ist so das, was ich täglich, was ich auch wirklich gerne mache. Mhm. Also das heißt, tatsächlich transformatorisch als Manager da zu arbeiten und mehr dahin zu bauen als einfach nur eine kreative Copy, wo alle begeistert sind, dass sie da einmal im Kino sehen oder im Fernsehen. Also das gibt's ja eigentlich nicht mehr.
Ja, das stimmt. Selten. Was ich total spannend fand, auch jetzt natürlich als jemand, der auch im Agentursegment arbeitet, allerdings Media natürlich, du hast angekündigt, dass du europaweit 70 Agenturen hattest und die drastisch reduzieren wolltest, weil ihr das Thema Kreation, auch KI, hast du gerade beschrieben, weil ihr es in-house aufbauen wollt. Wo ist da die Grenze? Was brauchst du eigentlich noch extern? Was brauchst du nicht mehr? Und was baust du vielleicht neu auf? Denn ich stelle mir jetzt schon die Frage jetzt auch mit dem Thema Realtime-Personalisierung, dass er da super viel mit KI-Modellen, die stabil laufen, mit natürlich API, Programmatic, Direct Buying, Agentic Buying etc. zu tun, was alles so vor der Tür steht. Tech-Stack, wie gehst du mit den Themen um und was holst du da von außen noch rein und was auch nicht mehr?
Dann kommen wir zu deiner Frage des radikalen 100 Tage Umbaus.
Das ist sehr radikal. Das hätte ich gedacht, dass du das auch als erstes sagst.
Ja, also das ist ja dann die Folge von den Gedanken und Philosophie. Aber tatsächlich ist es so, dass wir die Agenturen maximal jetzt schon reduziert haben. Also tatsächlich sind in ganz Europa unterwegs und bis zu eigentlich sogar mehr als 70 Agenturen und Partner an der Seite zu haben. Liegt daran, dass die SysLife sich über die letzten Jahre vergrößert hat durch Zukäufe und dementsprechend auch jeder dann seine Organisation hatte und seine Agenturpartner und deswegen gab es dann auch einen relativ großen, ich nenne das jetzt mal liebevoll Stall, von vielen tollen Partnern, aber so kann man ja nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Kannst du nicht orchestrieren. Und weil eben halt auch die Power bei den Leuten liegt. Das heißt, wir haben die schon stark reduziert. Es bleiben auch Agenturpartner übrig. Die sind jetzt gerade in der finalen Auswahl, so dass du quasi da tatsächlich schon auch die richtigen hast, aber die müssen auch bereit sein, jetzt kommt es genau dazu, auch Platz zu nehmen in diesem gemeinsamen Arbeitsprozess. Ja. Weil das ist das Nächste, was ich glaube, dass die kreativen Prozesse durch AI assistiert tatsächlich im Haus gemacht werden. Ja. Das heißt, ob ich einen Podcast aufnehme, ob ich tatsächlich ein kreatives Asset erstelle, ob ich eine Einladung für ein Event mache, das war früher alles außerhalb. Und Marketingmanager sind heute wieder, so meine Philosophie, und das machen wir gerade, das ist ja die zweite Revolution bei uns, tatsächlich, die arbeiten selbst an den kreativen Produkten und haben dann Konzeptionen an der Seite. Das heißt, es bleibt eine kreative Aufgabe, auch Partner dazu zu holen. Aber das ist dann ein gemeinsamer Arbeitsprozess. Ja. Und nicht jeder Kreative hat Lust, ich sag mal, in einem Kreis von Kunden gemeinsam Prototypen zu bauen. Ja. Aber das geht heute. Also ich finde das faszinierend. Da muss keiner mehr nach Hause und dann kommt er in 3 Wochen wieder und dann gibt es irgendwie eine Pitch-Situation. Also ich sage jetzt mal ganz plakativ, Pitches sind vorbei. Die gibt es nicht mehr. Okay. Sondern das ist eine gemeinsame Arbeit, die quasi da tatsächlich eher dazu liegt, sind das die richtigen Leute, sind das die richtigen Arbeitsprozesse, mag man sich, versteht man das, sodass man eigentlich diese Arbeit am Ende des Tages dann steigert. Und deswegen haben wir bei uns jetzt auch unsere Mitarbeitenden einmal alle in die Luft geworfen, liebevoll. Das Gute ist, es gibt keinen Abbau von Mitarbeitenden bei uns, sondern ein Matching zu den neuen Rollen. Wir haben also Rollen definiert, Freunden erzählt, von vorne zuhörenden Kunden über Kreation, Orchestrieren, Messen und dann auch Enablen und diese Rollen quasi beschrieben und die Leute sagen jetzt, okay, das ist mein Job, also da matcht meine Experience und das, was ich kann, dazu und dann bauen wir quasi ein komplett gestreamlined Arbeitsmodell end-to-end und diese Mitarbeiter, das sind ungefähr 120 in ganz Europa, die sich quasi dann jetzt so Kompetenzcenter zu matchen und dann in einer Abfolge zusammenarbeiten.
Okay.
Und das ist schon ziemlich radikal, weil wenn du jetzt die Agenturen reduzierst, die Arbeitsplätze quasi an Rollen ausrichtest und dann in den Ablauf bringst, ist das letzte Dritte ist AI-Technologie. Das heißt, da war schon viel da, aber alles sehr silorisiert. Und da gibt es eine eigene Einheit jetzt von Leuten, die wir auch von außen dazugeholt haben, die jetzt nicht AI für die Kollegen machen, sondern unsere Sourcing am Ende des Tages. Welche Tools brauchen wir denn? An welchem Use Case, damit wir dort auch die Arbeit dann unterstützen können.
Ja.
Das ist die dritte eigentlich, weil das hat man in der IT ausgelagert und dann gibt es im besten Fall Copilot hoch und runter. da kann man was mitmachen, aber ist natürlich für den Kreativprozess nicht ausreichend.
Ja.
Und von daher gibt es da jetzt eine Einheit von 4 Leuten, die nichts anderes tun wie das Sourcing von AI-Produkten, wie können wir das ins Leben bringen und dann auch natürlich gucken, weil es bewegt sich so schnell.
Super schnell.
Das kann ich mir gar nicht von außen kaufen, sondern das brauche ich eigentlich selbst. Das sind so die 3 großen radikalen Schritte.
Spannend. Also bei KI ist ja auch vor allem wichtig, dass du dann stabile Rahmenparameter schickst oder festlegst für die Marke, dass das auf jeden Fall immer gleich aussieht und dass dann natürlich da die Inhalte freier werden können. Aber das halte ich für total essentiell. Und da ist das Thema KI noch nicht, glaube ich, 100% da, aber es ist schon so brutal. Und jetzt
Es ist noch nicht perfekt, aber ehrlich gesagt, dass das jetzt schon da ist, ist schon so weit, dass man ohne schlechtes Gewissen daran arbeiten kann.
Ja, definitiv.
Was wir jetzt natürlich tun, ist tatsächlich auch, dass ich das auch claimen, also im Sinne von Aussagen, das ist AI generiert.
Ja.
Weil ich finde, auch wenn man es gar nicht mehr sieht, finde ich es trotzdem richtig zu sagen, ne, das ist ein Produkt, das gibt es so nicht in der echten Welt.
Ja.
Und ich glaube, dass auch Verbraucher das auch zu Recht wissen sollten.
Ja.
Aber allein auch solche Dinge, ich meine, da gibt es einen Bereich, für der genau darüber nach denkt, wie wir das also ermöglichen.
Ja. Wie denkst du denn jetzt über deine Herkunftsagenturen nach jetzt mit der Transformation des Geschäftsmodells? Also gefühlt, was man so in den letzten Wochen sieht und auch was du jetzt beschrieben hast, dass ihr die Kreation wieder reinholt, das ist ja dann wahrscheinlich eher eine Ideation-Fabrik, oder was bleibt dann über?
Mhm. Also, wie vorhin schon gesagt, konzeptionell denkende, strategisch denkende Menschen, die in einer Agentur organisiert sein können. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen.
Ja, verstanden.
Also, von mir aus ein Kollektiv sind. Ja. Das wird es, glaube ich, weiterhin geben. Glaube ich, weil die Welt bewegt sich wirklich wahnsinnig schnell. Nicht alles, was in-house, ich sage jetzt mal, an Leuten da ist, ist dann auch für jeden Fachbereich dann auch, ich sage jetzt mal, ausgebildet.
Ja.
Und brauchst du vielleicht auch nicht jeden Tag neu. Aber so eine Kampagnenkonzeption oder irgendwie auch Technologie, die wir dann auch einkaufen und so, da braucht es schon immer noch sehr, sehr schlaue Menschen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass du auch immer weniger Agenturen dazu brauchst. Also ich meine, die können sich in der Agentur als Kollektiv zusammenbringen.
Ja.
Sie könnten aber eigentlich auch einzeln, ich sag mal, Platz nehmen.
Ja, und sich bei dir anstellen
lassen. Oder ein bisschen zu anstellen lassen, ist natürlich die Frage, will man das eigentlich?
Ja, genau. Ja.
Also ich meine, Top-Leute können ja auch ehrlicherweise woanders arbeiten. Insofern ist es auch interessant, nicht immer nur irgendwie in einem Bereich zu arbeiten. Also ich glaube, es wird ganz hybrid werden dort auch. Und das auch wieder zu managen, ich komme wieder zu meiner Ursprungsaussage, wir brauchen das richtige Operating Model, das muss flexibel sein. Also das heißt, es gibt die Agenturverträge X nicht mehr so eins zu eins, es wird auch nicht mehr die Arbeit so geben. Das heißt, ich muss quasi so, dass ich ein atmendes Prinzip aufbauen. Und das versuchen wir jetzt quasi tatsächlich darzustellen. Die Agenturen, die wir haben, also ich meine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das sind ein paar tolle Leute dabei und die haben auch weiterhin, wie gesagt, Platz an dem Tisch und können da arbeiten. Aber es ist nicht, wie man früher miteinander gearbeitet hat.
Okay.
Weil die Verantwortung liegt in dem Marketingmanager und Kommunikationsmanager. Der kann, habe es noch nie leiden können. Das war einer der Treiber, warum ich auf Kundenseite gegangen bin, war ja früher auf Agenturseite, nämlich die Verantwortung weg zu delegieren. Also das haben die gesagt oder das haben die gemacht oder ich rufe die mal an. Nee, das bist du. Du hast die Verantwortung als kreativer Businesspartner, so nenne ich eigentlich unsere Zunft, ne, mit kreativen Mitteln das Business zu machen. Also wirklich Wachstum zu schaffen oder die anderen Aufgabenstellungen. Und das kannst du nicht delegieren. Du kannst dir Partner holen, ne, die das ermöglichen mit dir zusammen. Aber die Verantwortung kannst du nicht wegschieben.
Ja.
Und dadurch wird auf einmal unser Job auch so unmittelbar, also so direkt. Und das finde ich eigentlich ganz toll.
Okay. Ja, super spannend. Und Thema Verantwortung, das bringt mich so langsam schon zum nächsten Frageblock Media, der jetzt gleich kommt. Verantwortung, wir haben gerade über KI gesprochen, KI-generierte Werbung, dass du sagst, hey, das sollte man den Menschen auch zeigen und auch damit offen umgehen. Wie blickst du auf das Thema Plattformalgorithmen, Fake News, Bubbles, lokale Publishing-Häuser? Gibt es da eine Verantwortung, die die Kunden tragen sollen? Gibt es die Verantwortung von den Werbeträgern, die gute Performance liefern müssen? Wie denkst du darüber? Das ist ja auch sicherlich eine Diskussion, die jetzt heute nicht zum ersten Mal unterkommt.
Ja, also auch da fange ich nochmal vorne grundsätzlich an. Ich finde, dass wir uns alle im Sinne von Tagesgeschäft, ne, so wie so ein Hamsterrad, ne, alle bewegen sich da drin und dass man da mal austreten muss aus dem Hamsterrad und genau diese Themen auch sich in seine Zeitplanung mit, also mit reinnimmt. Passiert mir auch, dass ich das oft vergesse. Also wir haben alle ein Interesse daran, dass eben Bot-Traffic ja, genauestens angeschaut wird und mit Plattformen darüber diskutiert, die das nämlich nicht abschalten, die könnten viel mehr sehen, ja, verdienen aber damit Geld. Ja. Das heißt, da als Kunde robust aufzutreten, vielleicht mit weiteren Kolleginnen und Kollegen, ist eigentlich die richtige Aufgabe. Wer macht denn das so genau?
Ja.
Oder zweitens, also Deepfake, was ich da alles schon gesehen habe, das macht einem ja schon fast Angst.
Ja.
Also warum treten wir nicht gemeinsam hin und machen ein Wasserzeichen, ich sage jetzt mal, dass du weißt, ah, das ist tatsächlich authentifiziert, das gehört dir, das gehört zu deiner Marke dazu. Alle so Themen, die ich sicherlich irgendwann mal im Laufe des Tages eher lieber vergesse, weil ich die anderen Dinge machen muss.
Ja.
Aber wie wäre es, wenn wir uns alle mal eine halbe Stunde, Stunde pro Tag Zeit nehmen, um diese Themen zu setzen. Also ich selbst höre mich jetzt gerade das sagen und denke wieder, wow, du musst da mehr tun.
Ja.
Vor allem müssen wir die Themen tatsächlich auch miteinander lösen. Mhm. Und ich sage mal, AI hat halt wie alles natürlich auch den Nachteil, dass da vieles entgleitet, ja, auf einmal in der Maschine ist und dann Stereotypen quasi nach oben kommen, die ich mir ganz genau angucken müsste. Also von daher, was soll ich sagen? Wir alle haben eine Verantwortung. Ich versuche das zu ermöglichen, dadurch, dass ich in ein paar Verbänden bin und ich sag mal, diese Themen kommuniziere, wenn mir ein bisschen Zeit nehme für das eine oder andere. Aber es könnte alles mehr sein.
Ja.
Also wegdelegieren geht nicht. Das will ich damit sagen.
Ja, das machst du ja den Eindruck, versprichst ja bei allen Themen gerade, die wir besprechen, finde ich auch eine super tolle Einstellung.
Dann, ja, ich meine, vielleicht hast du auch nochmal eine Idee, aber das heißt, eigentlich müsste man da wirklich tatsächlich gemeinsam in Initiativen denken und dann auch die gemeinsamen Grenzen überschreitend das ermöglichen.
Naja, ich glaube halt, das fordert vor allem die Konsequenz von denjenigen, die das kaufen. Und das sind letztendlich die Werbekunden, weil die kaufen das.
Ja.
Und wenn du was nicht kaufen möchtest, dann kaufst du es nicht.
Ja.
Bist dir aber natürlich der Konsequenzen bewusst und musst natürlich in der Lage sein, die Konsequenzen auch in deiner Organisation durchzustehen.
Ja. Auch wenn die Performance dann halt nicht mehr
Wenn die Performance leidet, leidet die.
Absolut.
Aber ich weiß nicht, ob das für jeden dann auch opportun ist, das zu ertragen oder ob das auch jede Organisation sich leisten kann oder möchte. Ja. Und das gibt ja vielfältige, glaube ich, Ebenen in der Diskussion.
Ich meine, das alles tut dann weh mit Geld, aber wenn ich, was ich erlebe, ich habe also wirklich auch null Toleranz beim ganzen Thema Hass und Hetze. Also das heißt, wirklich in deinen eigenen Streams, in unseren Social-Media-Auftritten habe ich natürlich auch schon in meinen frühen Stationen da gehabt. Da gab es dann natürlich auch Dinge, die nicht so gut waren. Zu sagen, das wird hier nicht toleriert. Du wirst hier, du wirst hier rausgeschmissen. Ja?
Ja.
Wir löschen hier deine Post. Aber du glaubst nicht, was da für Shitstorms und sonstiges passiert sind. Ja? Also die Bank lässt das nicht zu, ne? Meine Aussage und so. Und das dann auch durchzuhalten, auch wenn von rechts und links sagen, warte mal, ist aber ein wichtiger Kunde für uns. Das ist schon im höchsten Maße interessant, das durchzuhalten. Aber ich glaube, da können wir uns gegenseitig irgendwie ermutigen und vor allen Dingen auch Kraft zusprechen. Das ist, glaube ich, die Idee.
Ja, perfekt. Wir bleiben bei Media. Wir haben ja eben schon gesprochen über diese Echtzeitpersonalisierung, auch über die Entscheidungen, die auch die unterste Ebene, also ich finde auch dieses Ebenendenken eigentlich nicht cool, aber sozusagen die neuesten, jüngsten Kollegen, die jetzt gerade sich reinfinden, dass sie souverän Verantwortung übertragen bekommen, dass es Echtzeit sein soll. Wie übersetzt ihr diese Anforderungen in die Mediasteuerung? Schnelles Reagieren, auch schnelles Ausliefern natürlich. Und musst du dann auch Media in-house aufbauen und die Kompetenz haben?
Jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass in meinem neuen Job das Thema Mediaplanung tatsächlich, also ich meine, ich habe 80% meiner Budgets, das ist eine brutale Zahl, ist Social Media.
Ja, mittlerweile. Okay, klar, wegen B2B.
Oder vor allem B2B-Fokus, aber ehrlich gesagt auch zu Consumer immer weiter rein. Das heißt, unsere Mitarbeitenden, so einfach das klingt, sind unsere Kanäle. Also auf LinkedIn und auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Das heißt, diese Leute zu steuern, ist für mich, ist mutig, was ich sage, ist Mediasteuerung.
Ja.
Also ich steuere Menschen, die letztendlich Kommunikatoren sind oder Botschafter oder Thoughtleader oder wie auch immer, was ein Riesenschatz ist. Also ich meine, ich habe mich über die Jahre ja in Richtung Vertrauensgüter quasi weitergebildet. Das heißt, alles das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, hat immer mit einer Unterschrift beendet. Also so, ob es jetzt ein Mobilfunkvertrag war oder ein Kreditvertrag oder ob es ein Kontovertrag ist, oder jetzt eine Versicherung oder bis hin zu einem Fonds. Am Ende oder schreibst du etwas und vertraust, dass später die Leistung dann auch zurückkommt.
Ja.
Und dort glaube ich sowieso, dass unsere Mitarbeitenden die schlauste Idee sind im Sinne von Testimonials und Botschafter für die Marke und auch für die Produkte. Also von daher ist Mediasteuerung für uns Menschensteuerung mal wieder, nämlich der Mitarbeitenden. Und was dann darüber hinaus noch geht, kann ich ganz ehrlich sagen, kriegt ein Marketingmanager dann auch noch hin. Vor allen Dingen, wenn er halt ein gutes Ökosystem, Marketing, Technologie, Tech-Stack hat und weiß, ach schon mal, da sind die Kunden, da kann ich sie erreichen, so und so viele Conversion Rates habe ich, dass du wirklich das auch als Dashboard dann auch begreifst.
Okay.
Frühere Stationen, die mehr klassische Medien noch genutzt haben, da hatte ich immer die Idee, du brauchst schon da einen festen Agenturpartner dafür, der auch auf der Technologieseite und durch ein Einkaufsvolumen auch die richtige Sprache sprechen kann. Das heißt auch Richtung Plattformen nochmal ganz anders robust auftreten kann, wie wenn ich da mit meinem Geld ankomme.
Ja.
Also von daher ist das auch das in echt im Wandel, muss ich ganz ehrlich was sagen.
Aber Thema Einkaufsvolumen, zumindest bei deinen alten Stationen, war das immer noch ein großer Hebel.
War immer noch ein großer Hebel. Aber ich glaube, also ich finde ja ganz super, dass ich in einer Welt angekommen bin, die eben damit nicht mehr, ich sag mal, rausgeht.
Ja.
Weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die sind schon, aber wie sage ich das liebevoll? Also sie könnten sich da mehr Gedanken machen, weil das zerfließt dir ja regelrecht. Also die Reichweiten zerfließen dir. Es wird immer kleinteiliger. Also ich meine, es braucht natürlich dann wieder Angebote, verletztes CV und können wir gleich nochmal drüber sprechen, die Dinge wieder zusammenholt, aber die sind ja dann plattformagnostisch. Also das heißt, die bauen die verschiedenen Elemente ja zusammen.
Ja.
Und wenn ich ja immer noch hoffe, dass da irgendeiner irgendwie Fußball schaut und ich da irgendwie noch einen Sekunden, keine Ahnung, 15 Sekunden Spot da irgendwie reinsetze, ja, also das wird nicht mehr so sein.
Ja.
Und in meinen Zielgruppen ist es schon nur nicht mehr.
Ja.
Und das macht uns ehrlicherweise kreativer oder ehrlicherweise auch der Painpoint ist höher.
Ja.
Und von daher beschäftigen wir uns damit, wie kriegen wir das dann andersweitig aufgestellt.
Ja, also finde ich auch total spannende Diskussion. Also Reichweitenerosion in klassischen Medien, wie geht's weiter? Wir machen ja nebenbei, also als einen unserer Hauptkanäle CTV und du siehst halt auch die Themen wie, also diese Lagerfeuermomente, Sportrechte, schwuppdiwupp kauft Paramount Plus einfach die Champions League-Rechte. Magenta zeigt alle Spiele der WM. Und dann hast du natürlich noch mit den Jahren Fernsehen jetzt große Spiele, aber dann wird es auch langsam
dünne.
Und ja, und in der Tat hast du diese Zersplitterung der Nutzung und das alles oben wieder zusammenzubinden.
Ja.
Und nicht nur im CTV, sondern auch im Social und im Spotify und digital out of home, also im Prinzip da, wo Nutzung stattfindet, das zusammenzubinden, das finde ich schon herausfordernd.
Ja,
und dann kriegt auch eine große Kleinteiligkeit natürlich.
Naja, also wie gesagt, es gibt die Geschäfte, die weiterhin auch die Reichweite brauchen, verstehe ich alles. Aber be prepared, weil so ist es schon nicht mehr und so wird es morgen auch nicht mehr sein. Und am Ende ist die Magie tatsächlich wahrscheinlich ein Leitmedium zu nutzen oder mindestens mal ein System und dann dazu additierend, je nachdem, welche Aufgabe ich habe. Also ich mag ja auch weiterhin Autofom sehr. Also wenn du über Social Media sprichst, haben wir vorhin schon gesagt, 80%, hast du dann auch zusätzlich dann Awareness-Spitzen und dann Bilder von der Marke oder vom Produkt durchzusetzen.
Ja.
Und das auch noch digital, ehrlicherweise, das kann ich ja sehr gut vernetzen mittlerweile, das finde ich dann schon spannend. Aber das ist natürlich, das kriegt ein Kunde schon auch selbst hin, also weiß ich nicht.
Ich war gerade vor wenigen Wochen war ich beim Max von Scalable Capital, der hat mir gesagt, der macht alles selber. Auch digitale Formplanung und Scalable Capital hängt ja in Hamburg, Berlin, München, die hängen überall die Out-of-Home-Flächen voll, weil sie sagen, sie finden das gut, auch in der echten Welt als Brand erlebbar zu sein, was auch die Conversion Rates wieder hochzieht für Google etc.
Ja, verstehe ich.
Ja, das finde ich spannend. Dann Thema Agilität. Hast du mal gesagt, Agilität ist mehr als die Aufforderung, mal aus dem Quark zu kommen und einen Zahn zuzulegen.
Habe ich das wirklich gesagt?
Hast du anscheinend gesagt. Wenn du es nicht gesagt hast, dann muss ich nochmal die Quelle raussuchen.
Stimmt das.
Kannst du dir vorstellen, dass du das gesagt hast? Und wenn ja, wie schützt du dein Team davor, sich zu verzetteln in den ganzen Themen?
Habe ich bestimmt gesagt. Also, ich vorhin schon angedeutet, das Thema Marke, jetzt kommt das natürlich auch aus einer Historie heraus sehr stark, ist mir wichtig als Ordnungsprinzip. Das heißt, nicht verzettelt im Sinne von, was sage ich denn, kommt bei mir immer aus den Markenwerten oder den Versprechen. Und ich habe über die Jahre gelernt, dass die sich eben nach innen und nach außen spiegeln. Das heißt, also wenn ich nach innen einen Kulturwert habe, wie kollaborativ zu sein, also miteinander zu arbeiten, hat der Kunde davon etwas, nämlich es ist alles aus einer Hand, es ist maßgeschneidert für ihn, nämlich ganz persönlich gemacht. Das heißt, es hat wie so eine Münze zwei Seiten.
Ja.
Und damit kann ich dann auf einmal auch in Social Media und all den modernen Marketingaktivitäten das miteinander verbinden. Also ich kann zeigen, wie wir zusammenarbeiten intern, was bei LinkedIn ist oder wo auch immer, und dann nach außen sagen, was der Kunde davon hat. Ja. Und diese Scharnierfunktion oder diese Münzenfunktion auf beiden Seiten, die zu bespielen, hilft schon mal, um die Botschaften immer schlüssig miteinander zu verbinden. Mhm. In der Innenwelt, über eine Geschäftsstrategie, hin nach außen, hin zu Produkten, Services, die wir an den Mann bringen wollen oder dass der Kunde noch mehr davon kauft. Und das ist schon mal für mich wirklich wahnsinnig wichtig, weil so einfach das jetzt klingt, ja, wie viele von diesen Strategien hast du schon gesehen, die so deutlich ausgearbeitet sind und die dann auch wirklich so durchgesetzt sind. Das ist für mich das A und O. Dafür braucht es Menschen, die die Marke verstehen. Dafür braucht es, wie gesagt, eine Synchronisierung mit der Geschäftsstrategie und dann wirklich hartes Management, dass das auch so funktioniert. Mhm. Und da gibt es dann übrigens auch, wenn ich vorhin von angstfreien Räumen und so gesprochen habe, absolut, aber da gibt es jetzt auch kein Pardon. Ja. Also ich kann mir nicht meine eigene Marke basteln. Funktioniert nicht. Das ist eine Persönlichkeit, an der wir alle arbeiten. Mhm. Und die hat verschiedene Facetten, aber die ist immer im Kern gleich.
Ja.
Das ist, wenn man das heißt. Das zweite ist so, auch da habe ich so ein paar Formate. Ich glaube, du hast es, als wir zusammengearbeitet haben, auch erlebt, ob das jetzt ein Operation-Meeting ist. Das heißt, dass wirklich alle zusammenkommen. Das war jetzt vorhin nicht nur so metaphorisch gedacht, sondern wirklich, dann triffst du dich halt einmal in der Woche mit all diesen Menschen gemeinsam, die an dem kreativen Produkt arbeiten. Ja. Und das ist auch möglich. Und das ist auch total spannend, weil dann kriegst du auch mit den Partnern zusammen auf eine gemeinsame Arbeit hin und kannst priorisieren. Was ist besonders wichtig? Du arbeitest quasi an einem Rhythmus, wie so ein Drumbeat und hast dann immer von Donnerstag auf Donnerstag und dann wird wieder was vorbereitet. Das ist super anstrengend.
Ja, das stimmt.
Du erinnerst dich?
Ja, aber ich fand das aus verschiedener Perspektive spannend und insbesondere, weil man nah aneinander ist.
Ja.
Und weil man auch mit den Partnern nah aneinander ist. Und du hast jetzt aus der Mediaerfahrung früher, hattest du häufig das Thema, dass dann an irgendeiner Sollbruchstelle Kreation und Media aneinander geraten. Ja, genau. Ne? Keine Ahnung, Werbemittel kommen spät an, weil vielleicht Kunde spät gebrieft, wie auch immer. Und dann sind die nochmal falsch programmiert. So, und dann sagst du, Mensch, müssen wir mal die Programmierung ändern. Dann ist aber der Kampagnenstart steht bevor. Und dann wird sich der schwarze Peter von A nach B geschoben. Mhm. Und wenn du mit den Menschen mal zusammensitzt und hast ja auch dann mittags mal ein paar Käsebrötchen da gereicht oder mal abends zusammen auf dem Weihnachtsmarkt, dann sprichst du auch mal persönlich und schwuppdiwupp kriegst du das kulturelle Thema hin. Mhm. Und dann schreibt man sich keine bösen Mails mehr, sondern ruft man sich schnell an oder schickt sich eine SMS.
Total.
Und dann gehen die Themen glatt. Mhm. Auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch raus, wer ein faules Ei quasi ist in dieser Gruppe. Und das ist dann auch, die Entscheidung findet dann auch auf breiter Basis da Zustimmung, im Positiven wie im, wie soll ich sagen, Negativen.
Ja.
Und man hat ja immer Lust, mit guten Leuten zu arbeiten, hast du ja eben auch schon mehrmals gesagt. Mhm. Und das war dafür ein cooles Modell, auch wenn es anstrengend ist. Ja, ist natürlich auch, ist bei einer Deutschen Bank auch mitten in Corona dann gewesen.
Ja, aber das kriegst du auch virtuell in Anführungszeichen. Ja. Also nicht immer, aber zumindest mal kannst du diesen gemeinsamen Raum da schon gestalten. Nee, es hat halt wirklich, wie du sagst, ja mehrere Effekte. Erstmal, du arbeitest quasi in einem Drumbeat, im Rhythmus. Du arbeitest dann miteinander. Ist aber die Verantwortung tatsächlich auch auf der Kundenseite zu sehen oder in der Marketing, dass du auch diesen Raum so schaffst. Das heißt, jeder weiß, was er da ist, dass seine Aufgabe ist. Die ist auch nicht in Wettbewerb zueinander. Ja. Ganz wichtig. Richtig, weil wenn ich sage, mal gucken, wer heute die beste Idee hat. Ja. Also im Sinne von, ich kriege dann auch den Zuschlag für das Agenturprojekt. Dann wirst du sofort alles abräumen, was Kollaboration und gemeinsames Arbeiten ist. Ja. Wenn du aber weißt, das ist mein Zuhause und hier kann ich auch mal eine neue Idee zeigen, weil ich kann mich auch wieder zurückziehen zu dem Thema und da wird auch keiner reinspucken in die Suppe. Mhm. Das ist genau da, wo dann auch dann die Veränderungen auch funktionieren. Das heißt, das hilft dir, also das Lernen, aber auch zu priorisieren, weil du kriegst ja auch nur gewisse Aufgaben dann auch geschafft von Donnerstag zu Donnerstag. Und von daher ist das vielleicht das Zweite. Und das Dritte, ich habe immer versucht, ich bin ja auch immer sehr ambitioniert gewesen, aber versucht halt dann schon auch dann wirklich zu hören und dann auch zu korrigieren. Also wenn zu viel auf dem Tisch liegt, so ein Mitarbeiter-Sounding-Board eingerichtet, so können wir vielleicht auch noch gleich mal im Detail drüber diskutieren, aber das hilft dir natürlich schon auch Rückmeldung zu geben, überforderst du jetzt gerade, ist das zu viel? Mhm. Wie funktioniert denn das? Also das heißt, an verschiedenen Stellen in die Priorisierung zu gehen und in die gemeinsame Arbeit ist, glaube ich, so der Schlüssel, wie du in so einer Echtzeitwelt, die wahnsinnig schnell abverlangt, dass du Entscheidungen triffst und dass du nach vorne kommst, tatsächlich nicht verzettelst. Es braucht aber, und das finde ich halt total beruhigend, ich sehe gerade eine Renaissance der Marke, des Markendenkens wieder als Ordnungsprinzip. Mhm. Und das ist ehrlicherweise deswegen beruhigend, weil manchmal denkt man, mein Gott, man hat alles irgendwie, was man früher mal gelernt hat, ist, kannst du jetzt irgendwie einen Hasen geben.
Ja, ja.
Aber tatsächlich sehe ich da wirklich wieder ein Zurück zu Klarheit, um dann die Vielzahl, um die Personalisierung, um die Hyperwelt quasi irgendwie in den Griff zu kriegen.
Ja, also den Organisationsrahmen drumherum, wo man sich festhält, und was auch am Ende eine Differenzierung ist, weil natürlich viele Themen wie Google werden ja auch stark Commodity am Ende. Ja?
Ja.
Und du musst gucken, dass du in den KI-Antworten irgendwo auftauchst.
Ja. Boah, da bin ich ganz spannend. Jetzt habe ich was jetzt live wieder erlebt. Also dadurch, dass da die Kommunikation zusammengehört und ich meine, der Marketing-Mensch denkt ja so ein Funnel, also im Sinne von vorne Awareness und hinten kommt da was hinten raus, spitze ich zu und dann loyalisiere ich. Und der Commerce-Mensch denkt ja so in Narrativen, wie gesagt, und im Sinne von Reputation. Und diese Dinge verschmelzen halt auch, Also die konvergieren ja so dermaßen, weil erst dann, wenn ich so ein Narrativ verstanden habe, kann ich in Social Media, ich sag mal, auch einen Influencer loslaufen lassen. Und im besten Fall sogar einen eigenen Mitarbeiter. Ja. Der braucht das aber auch, sonst kann ich das eben halt nicht miteinander setzen. Und ich finde auch da so total interessant, das hin und her zu spielen und das quasi möglich zu machen. Und dann sitzen dann am Tisch wirklich Leute, die ganz unterschiedliche Historien haben und einfach merken, ui, wir arbeiten am Gleichen.
Okay, ja.
Das ist interessant. Und dann brauchst du das quasi in so einen Prozess reinsetzen und kommt dann nachher mehr raus. Und die Performance ist natürlich besser, wenn die Dinge miteinander konvergieren und zusammenkommen.
Erzähl mal ganz kurz das Thema Sounding Board. Was war das Spannendste, was du da gelernt hast?
Von den Mitarbeitern?
Ja.
Erstmal muss ich erklären, wie es funktioniert. Jedes Team wählt seinen Klassensprecher. Ich sage immer von Mann bis Maus, also das heißt, jeder ist mit dabei, das habe ich in der Schweiz ja gelernt. Und dann hast du einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem wie der Rhythmus dann halt ist, mit diesen Kollegen, die dann entsendet worden sind, ein Sounding Board mit mir gehabt. Das hat nichts mit HR, nichts mit Betriebsräten zu tun, sondern wirklich die Themen, die da auf dem Tisch liegen, zu verstehen. Und das Spannendste ist, dass die meisten Themen sich um den Drucker, Kaffee und andere Dinge, die aber zum Wohlbefinden hat auch dazu gehört. Oder in der Corona-Zeit muss ich die Kamera an- oder ausmachen. Ich meine, das klingt lustig, aber ich finde, sowas kann man gar nicht HR über den Zaun werfen und ihr löst das, sondern das ist die Aufgabe von jedem verantwortlichen Manager, der dabei ist. Aber eben halt auch die Dinge, die einmal über die Zeit man nicht mehr so genau anguckt oder die so blinden Flecken sind, wo man sagt, hey, hier an dieser Maßnahme, Tim, da hast du den Kunden nicht in den Fokus gesetzt, nicht am Anfang deiner Kette.
Ja.
Und wie konnte das eigentlich passieren? Und dann kriegst du einen Spiegel dargestellt oder guckst dann da rein und das hilft dir natürlich, dich selbst zu korrigieren und zu sagen, ui, da muss ich genauer hinschauen. Und Mitarbeitende merken, dass sie das sollen und dürfen und die dann auch entsendet sind und die sind die beste Quelle, damit man ständig sich verbessert.
Ja.
Weil die Dinge werden einfach schonungslos angesprochen.
Schön, du musst es zulassen.
Ja, muss man zulassen.
Und es akzeptieren.
Es kann auch mal wehtun, aber es kommt doch so viel zurück. Es ist so wie beim Kinderkriegen.
Ja, Wahnsinn. Wir biegen langsam, leider, in die letzte Runde unseres Interviews ein. Und ich würde ganz gerne mit dir noch so eine kleine Schnellfragerunde machen. Kurze Antwort. Datendashboard oder Bauchgefühl?
Beides.
Beides, sehr gut. die wichtigste Marketing-KPI 26/27.
Sentiment.
Sentiment, sehr gut. Wie misst du das?
Im Sinne von diesen Markenwerten, die ich vorhin besprochen habe, wie die liegen, also stimme ich dazu, stimme ich da nicht zu und die nach innen wie nach außen. Interessant ist, wenn innen ganz klar ist, wir sind total zusammenarbeiten und außen der Kunde sagt, überhaupt nichts hier, kollaborativ, das ist alles Einzelmeister und funktioniert nicht, dann hast du relativ schnell einen Kundenerlebnispunkt nicht gut gemanagt und dann kannst du da in die Verbesserung gehen.
Welcher B2B-Kanal wird maßlos überschätzt?
Oh, das ist schwierig. Wenn das auch das Thema PDFs schicken gilt, was wir immer noch und viele von den Kollegen tun und ehrlicherweise sogar irgendwie auch manchmal, aber das kann man es natürlich viel besser gestalten, ob es auf einer eigenen Webseite ist, du hast dann Zugang oder du hast es auf der App, aber glaub es mir, es werden noch sehr viele E-Mails verschickt und PDFs hinten dran.
Welcher B2B-Kanal wird maßlos unterschätzt?
Ja, da sind wir tatsächlich wahrscheinlich schon bei all den Themen, die GenAI heißen und wie nennen sich die ganzen lustigen AI-Produkte. Mhm. Also tatsächlich auch bei höchst komplexen Entscheidungsprozessen frage ich heute in einem Chat die Maschine. Und ja. Wenn ich die Leute dann frage von Google und wie sie alle heißen, wie das jetzt hier genau funktioniert, kann mir das immer bis heute keiner so genau sagen. Mhm. Wissen sie auch gar nicht, weil die Maschine sich ja dann auch mal, wir wissen aber nur, dass sie sich, ich sage jetzt mal, mindestens mal schlau macht über ganz viele Contents und Inhalte. Mhm. Und von daher ist die Aufgabe, wie komme ich denn die schlauen Contents so bekommen, also erstellen, dass dann die Maschine das auch tatsächlich richtig gut setzt. Also von daher, wir werden daran nicht mehr vorbeikommen.
Ja. Das kann ich unterschreiben. Was ist die meist unterschätzte Fähigkeit eines CMOs heute?
Ich bleibe da jetzt mir ganz treu, dass sie am nächsten am Menschen ist und eigentlich dementsprechend auch den Kunden am besten versteht.
Okay.
Nämlich ist es nicht Sales, also das ist jetzt ganz brutal. Die wollen ja was von dem Kunden.
Ja.
Der Marketer kann neutraler drauf schauen. Mhm. Und wenn man das nutzt als Wachstumstreiber, weil da ist ganz nah dran, dann kann ein Unternehmen auch wirklich in die Zukunft gehen.
Sehr gut. Jetzt kommt unsere Abschlussfrage.
Oh, yeah, yeah, noch eine.
Gut vorbereitet. Die allerletzte. Jenseits von Optimierung, Personalisierung, KI. Was sind deine ganz persönlichen 3 Streaming-Tipps, die du vielleicht mal zum Abschalten auf dem Sofa guckst?
Warte. Erstens, ich höre Podcasts. Geht das auch als Streaming?
Das gilt grundsätzlich als Streaming, ja.
Nicht ganz live, aber alles, was Gabor Steingart macht mit seinem Pioneer, finde ich super, kann ich nur empfehlen. Mhm. Beim Laufen mache ich mal jeden Abend, ist das die beste Zusammenfassung des Tages, beziehungsweise er macht es eigentlich morgens, aber ich höre es dann halt abends an. Und ich finde es auch toll, dass er so eine Medienmarke wieder von null da nach oben gesaut hat. Also das wäre mein erster Tipp, Pioneer werden und Podcast hören. Zweitens, wer es noch nicht gesehen hat, Expand, also das heißt die Serie Science Fiction auf, ich glaube, Amazon Prime. Mhm. Da es auch mehrere Staffeln drin sind, kann man das auch mehrere Wochen dann anschauen.
Okay.
Da muss man sich dauernd hoffen, dass es bald wieder weitergeht. Das ist großartig, da geht es um die Zukunft und ist irre. Und dann lese ich immer noch ein bisschen zum Einschlafen. Da würde ich sagen, einfach Bestsellerliste angucken, Krimis. Und dann kann man Nummer 1 picken. Aktuell ist, glaube ich, die Hausfrau. Ich kann das Buch nicht mehr weglegen.
Spannend. Mega. Vielen Dank. Das war vielfältig. Mega Folge. Da war super viel drin. Auch insbesondere zum Thema Organisationsmodell, Führung von Menschen und worauf es wirklich ankommt. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat super viel Spaß gemacht.
Danke und immer wieder gerne.
Bis bald. Danke, Tim.
Ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.